Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tief im Westen, dem Magazin. Hallo Philipp, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Claudio, ich grüße dich.
Ja, wie man es vielleicht an meiner Stimme hören kann, ich bin dezent angeschlagen. Pünktlich zum Saisonende hat es mich dann mit einer dicken Erkältung auch mal gewischt. Soll uns heute aber nicht daran hindern, einmal durch die ganze Mannschaft zu gehen und zu gucken, was sich so im Sommer alles tun könnte. Aber bevor wir damit starten, Philipp, hast du noch ein paar Infos für unsere Zuhörer?
Ja, ganz kurz vorab. Es ist die letzte Folge in diesem Monat. Das ist irgendwie logisch, weil der Mai bald endet. Aber wir legen auch eine kleine Sommerpause ein, weil wir uns auch mal erholen müssen von den Saisonstrapazen, die der VfL Bochum mal wieder geboten hat. Und deshalb pausieren wir. Aber wir sind pünktlich dann zum Trainingsstart Ende Juni wieder mit einer neuen Folge zurück. Und dann wird es sicherlich auch schon ein paar Neuzugänge mehr geben. Aktuell sind es zwei, Claudio. Über die werden wir gleich auch sprechen. Wir haben uns vorgenommen, heute ein bisschen auf die Gerüchte zu schauen. Viel wird diskutiert, welche Spieler braucht der VfL Bochum für die neue Mannschaft. Das wollen wir heute auch tun. Und wir wollen so ein bisschen die einzelnen Positionen durchgehen. Und logischerweise starten wir im Tor. Claudio, ich glaube, das ist die kleinste Baustelle gerade oder vielleicht gar keine Baustelle.
Ich glaube auch. Ich glaube, mit dem Tor werden wir vermutlich in diesem Durchgang sehr, sehr schnell durchgehen. Timo Horn hat eine überragende Saison gespielt, gerade der Mittelteil der Saison, als Rösler neu nach Bochum gekommen ist und wir die wahnsinnig gute Serie hatten. Da gab es das ein oder andere Spiel, wo Timo Horn die Spiele für uns gewonnen hat. Man sagt ja immer, das soll ein guter Torwart auch tun. Das hat er in diesem Fall auch getan. Er ist sicherlich fußballerisch nicht der Stärkste. Und gerade wenn man 9 Jahre Manuel Riemann im Tor hatte und wir da wahnsinnig verwöhnt waren, was das angeht, war es für den einen oder anderen eine Umstellung. Auch das Jahr davor in der Bundesliga schon, jetzt einen Torhüter zu haben, der eben nicht so aktiv mitspielt, der eben nicht so gut mit dem Fuß am Ball ist. Aber was Timo Horn auf der Linie spielt, ist schon sehr, sehr gut und da gehört er sicherlich auch mit zu den besten Torhütern in der zweiten Liga. Aber nicht nur das, ich glaube, er ist auch innerhalb der Mannschaft einer der Führungsspieler, die eine der Personen, die Verantwortung übernommen hat, nachdem Spieler wie Toto Lucia und Christian Gamboa eben nicht mehr in der Mannschaft sind und das ganze Gefüge zusammenhalten. Da ist sicherlich Timo Horn auch als einer der älteren Spieler, einer der, die der Mannschaft Struktur und Halt geben. Wie siehst du das, Philipp?
Ja, ganz genauso wichtiger Führungsspieler für das Team, der jetzt auch einfach aufgrund seiner Leistung auch diesen Führungsanspruch anmelden kann und der auch Verantwortung übernimmt, aber eben jemand, der einfach eine sehr starke Saison gespielt hat, der immer wieder dem VfL entweder unentschieden festgehalten hat oder den Sieg festgehalten hat. Durchweg gute Leistungen, also es gab kein Spiel, in dem er richtig schlecht war. Das war konstant ein sehr gutes Zweitliganiveau mindestens. Und deshalb muss man sich da keine großen Sorgen machen. Dahinter Niklas Tiede, Hugo Röllecke, kann man gerade Niklas Tiede gar nicht so gut einschätzen, weil er eben nicht präsent ist, allerhöchstens mal in den Testspielen. Das ist sicherlich auch nicht ganz einfach für ihn, sollte er dann mal Timo Horn vertreten müssen. Dann fehlt ihm ein Stück weit die Spielpraxis. Wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert, ihn dann in der U21 mal ein, zweimal auch spielen zu lassen. Aber klar, Hugo Röllecke könnte ihn ja auch theoretisch überholen. Ist sicherlich auch ein Torwart mit Potenzial, der auch regelmäßig Spielpraxis bekommen hat. Aber ja, ist aus meiner Sicht gemeinsam mit der Linksverteidigerposition die Position, auf der wahrscheinlich gar nichts gemacht wird im Sommer. Also dann sind wir auch schon hinten links. Claudio Wittek, Ragneberg und Koimo, siehst du da noch irgendwie Handlungsbedarf?
Die Linksverteidigerposition ist mit Sicherheit eine der Positionen, wo am wenigsten Handlungsbedarf ist im Sommer. Man muss ehrlicherweise sagen, Wittek hat zwei Gesichter gezeigt in dieser Saison. Am Anfang der Saison, als er in der Dreierkette wieder alleine verantwortlich war für die Breite im Spiel auf der linken Schiene, hat surprise, surprise, wie die 2 Jahre zuvor, auch schon nicht wirklich geklappt. Die linke Schiene ist eben nicht seine Paradedisziplin. Da kann er seine Stärken nicht so einbringen. Und hätte er auf dem Leistungsniveau weitergespielt, wie er es am Anfang der Saison und die 2 Jahre davor gezeigt hat, hätte er auch wenig Argumente für eine Vertragsverlängerung geliefert. Seit er unter Uwe Rösler dann eben wieder auch in der Viererkette spielt, zeigt wird er ganz, ganz klar, dass er zu den Leistungsträgern gehört, hat sich massiv gesteigert und hat eine sehr ordentliche Saison gespielt. Dafür finde ich die Vertragsverlängerung mit ihm auch folgerichtig. Ragnarsson dahinter, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von ihm in den paar Minuten, die man ihn gesehen hat. Natürlich hat er sehr, sehr viel Pech mit Verletzungen gehabt jetzt in der zweiten Hälfte der Rückrunde. Allerdings finde ich, in den wenigen Minuten, die er gespielt hat, hat man doch gesehen, dass er eine gewisse Anpassungszeit braucht, um in dem Tempo der zweiten Bundesliga anzukommen. Er ist gelernter Offensivspieler. Ich bin gespannt, ob er wirklich Linksverteidiger bleiben wird oder ob man ihn vielleicht auch mal als Option weiter vorne sieht. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich die Option, wenn wir dann doch mal in irgendeiner Form Dreierkette spielen sollten, warum auch immer, dass er die Schiene beackert, was Wittek vielleicht eben nicht so kann. Wir haben ja Wittek auch schon mal in der Dreierkette auf der linken Innenverteidigerposition gesehen, das ein oder andere Mal in den Jahren zuvor. Da hat er es ganz ordentlich gemacht. Vielleicht wäre das auch eine Option. Und ja, der letzte Spieler auf der Position Kolmo, mit Sicherheit einer der Spieler, von dem ich mir im kommenden Jahr aus der eigenen Jugend am meisten erhoffe. Er hat eine sehr, 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 sehr gute Saison, sowohl in der zweiten Mannschaft als auch in der U19 gespielt. Gerade offensiv hat er wahnsinnigen Impact gehabt. Defensiv hat er in meinen Augen mit Sicherheit noch das ein oder andere Defizit, wird mehr abgesichert werden müssen, gerade in der zweiten Liga, wo dann Fehler auch nochmal ganz anders bestraft werden als in der Jugend. Aber alleine, was er auf dem Platz zeigt, auch körperlich, ist für mich sicherlich einer der Spieler in der Jugend, die das meiste Potenzial haben, nächstes Jahr auf ordentlich Spielzeit auch in der zweiten Bundesliga zu kommen. Wie siehst du das?
Sehr ähnlich. Jetzt war es ja im Endspurt so, dass Wittek und Ragnarsson auch verletzt gefehlt haben. Wittek soll pünktlich zum Trainingsstart Ende Juni wieder dabei sein. Bei Ragnarsson wird es noch ein bisschen dauern. Deshalb ist das dann auch eben die Chance für Kolmo, der natürlich den Nachteil hat, dass in der U19 in der Regel mit Dreierkette gespielt wird. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für die kommende Saison da umzustellen. Die U19 muss eine ähnliche Spielphilosophie inklusive Spielsystem verfolgen, wie es bei den Profis der Fall ist. Wir haben den Fall auch, da kommen wir gleich zu, auf der Rechtsverteidigerposition Kaspar Kosiarski. Auch der war als Schienenspieler in der U19 unterwegs, brauchte Anpassungszeit. Kolmo genauso. Das darf nicht sein. In meinen Augen braucht es da eine einheitliche Linie, die muss vorgegeben werden und daran müssen sich dann auch die Trainer entsprechend halten. Weil sonst ist der Weg vom Nachwuchs von der U19 hoch zu den Profis einfach zu weit, auch wenn man die U21 mittlerweile als sicherlich sinnvollen Zwischenschritt in der Regionalliga auch noch hat. Ansonsten die Position aus meiner Sicht, die auch in der Breite am besten besetzt ist. Rechts wiederum würde ich sagen, hat man eine andere Konstellation. Olsen, es war sinnvoll, den schon im Winter dazuzunehmen, hat sich angepasst, hatte auch die eine oder andere schwächere Leistung, beispielsweise der Auftritt in Dresden, ist mir dann negativ in Erinnerung geblieben. Aber es gab eben auch Lichtblicke von ihm. Und von daher bin ich da überzeugt davon, dass das schon mal eine gute Grundlage auf der Position ist. Jetzt ist aber die Frage, wen hat man dahinter? Kaspar Kosiarski, in meinen Augen, müsste man eigentlich verleihen zu einem Verein, beispielsweise in die dritte Liga, wo er dann eben auch auf einem hohen Niveau Spielpraxis sammelt und dort auch in einer Viererkette die Rolle nochmal weiter erlernen kann, auch körperlich zulegen kann. Und dann bräuchte es in meinen Augen dann auch noch einen zweiten rechten Außenverteidiger, weil Mogala ja weg ist.
Ich sehe ähnlich mit Kosiarski. Ich habe vor der Saison dachte ich, dass er deutlich mehr Spielzeit bekommen wird. Aber wie du schon gesagt hast, die Umstellung dann eben auf eine Viererkette ist doch nochmal größer, gerade für Jugendspieler, die einen offensiv sehr großen Impact hatten, wie er es eben in der U19 hatte. Wenn er verliehen wird oder gar den Verein komplett verlassen sollte, dann wird man auf jeden Fall nochmal einen zweiten Rechtsverteidiger brauchen. Ich glaube, dann würde ich mir aber auch tatsächlich einen Rechtsverteidiger mit mehr Offensivdrang als Olsen wünschen. Olsen hat für mich eine sehr solide Rückrunde gespielt. Mit Höhen und Tiefen hat sicherlich auch ein bisschen Zeit gebraucht, um sich anzupassen. Für mich ist der ein bisschen vergleichbar vom Profil her mit Noah Losli. Also macht seine Arbeit sehr, sehr solide. Man weiß, was man an ihm hat, aber das wird mit Sicherheit jetzt nicht der Spieler sein, mit dem man wahnsinnig große Transfererträge irgendwann mal erwirtschaften wird. Weil man schon ein Stück weit sieht, dass sein Upside auch begrenzt ist. Aber ich finde, durchweg, gerade in dem Preisrahmen, wo man sich bewegt hat, ein sehr, sehr solider Transfer. Und wie du es eben gesagt hast, ich glaube, viel steht und fällt damit eben auch, was ja Kucherski macht, ob er verliehen wird, ob er bleibt. Ich würde ihn trotzdem gerne nochmal in der Vorbereitung sehen, weil er eben das Jahr zuvor zum Beispiel in der U19 auch einen wahnsinnig großen Impact hatte. Vielleicht kann er ja auch eine Option weiter vorne sein, das wird man sehen. Aber körperlich hat man, glaube ich, in den kurzen Einsätzen gesehen, dass die zweite Liga nochmal ein anderes Level ist, als es die U19 hat.
Ja, zweifellos. Es gab ja jetzt auch schon ein Gerücht, Jano Terhorst, vielleicht dazu Einordnung von Preußen Münster. Meiner Infolage nach gab es da gar keinen Kontakt zwischen den Vereinen, zumindest zu dem Zeitpunkt des Berichtes. Also vielleicht auch nochmal so zur generellen Einordnung von Gerüchten. Ja, an einigen ist auch was dran. Da gibt es Gespräche zwischen Spieler, Berater und Verein. Aber es gibt auch Dinge, die sind aus der Luft gegriffen. Also das sei zur Einordnung mal dazu gesagt. Kann sein, dass sich der Fall Terhorst mittlerweile auch anders entwickelt hat. Mein Stand ist da jetzt auch schon ungefähr 2 Wochen alt, aber es ist jetzt nicht der Spieler, den man da schon sehr früh auf dem Schirm hatte, beziehungsweise den man da sehr früh kontaktiert hat. Claudio, Innenverteidigung ist ein Thema, über das ich auch schon berichtet habe, über das wir auch schon gesprochen haben. Vielleicht nochmal ein kurzes Update für alle. Der Einzige, der unter Vertrag steht für die neue Saison, ist Philipp Strumpf. Alle anderen sind Stand jetzt weg. Noah Losli liegt ein Vertragsangebot vor. Der muss sich entscheiden, sollte sich im Idealfall auch zeitnah entscheiden, weil davon hängt, ob man 2 Innenverteidiger braucht oder 3. Man sucht einen klaren Abwehrchef, so nenne ich ihn jetzt mal, einen schnelleren, spielstärkeren Innenverteidiger plus noch einen jungen Spieler, der aber möglichst schnell auch spielen soll. Also das ist kein U19-Spieler, den man dann in 1-2 Jahren vielleicht mal bei den Profis sehen wird, sondern das soll jemand sein, der schon mal erste Schritte auch im Seniorenbereich vielleicht gemacht hat oder ein Top-Talent ist im Juniorenbereich und dann eben auch in die Innenverteidigung schnellstmöglich integriert werden soll. Claudio, würde das aus deiner Sicht reichen?
Aus meiner Sicht würde das reichen. Ich bin allerdings gespannt, wie man mit der Schnittstelle zwischen U19, U21 und den Profis umgeht, weil zum Beispiel ein Hülsenbusch in meinen Augen durchaus auch ein Spieler ist, der Potenzial für die erste Mannschaft hätte, sicherlich nicht als feste Kaderposition, als einer der 4 Innenverteidiger direkt. Das wäre ein sehr großes Risiko. Aber die Profile, die du gerade umrissen hast, sind ja in der Regel genau das, was uns im letzten Jahr gefehlt hat. Also ein klarer Abwehrchef, den hatten wir so in der Form nicht. Strumpf und Losli sind beide nicht in dieser krassen Leader-Rolle drin, in dieser ja klassischen Rolle, dass der gegnerische Stürmer Angst vor ihnen hat, wenn er auf dem Platz steht, um das mal ein bisschen ja zu umreißen. Und gleichzeitig auch das Thema Spielaufbau, was du genannt hast. Weder Strumpf noch Losli sind wirklich spielstarke Innenverteidiger, auch wenn Strumpf das ein oder andere Mal versucht hat, schöne Pässe zu spielen, gerade seine hohen Chip-Pässe. Wenn davon aber ein ganz großer Teil eben zum Gegner geht und nicht zum eigenen Mann, ja, dann ist es halt auch nur ein Versuch und nicht wirklich ein Attribut, was einem zu seinen Stärken gehört. Deswegen ja, die Innenverteidigerposition ist eine sehr, sehr sensitive Position, gerade auch mit Blick darauf, wie man die Doppel-6 besitzt. Ne? Man hat, da kommen wir auch gleich nochmal im Detail zu, aber mit Kokai einen klaren Sechser geholt, der jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig spielstark ist. Also braucht man hinten raus in der Innenverteidigung eben auch einen Spieler, der mal was mit dem Ball anfangen kann und der nicht nur den Gegner umknallt und den Laden hinten dicht macht. Gerade auch mit Blick darauf, dass das ein oder andere Mal ja schon angedeutet worden ist, dass man in der kommenden Saison eben anders Fußball spielen möchte. Und da ist die Innenverteidigerposition ja von nicht unerheblicher Bedeutung und das sollten wir uns alle bewusst machen. Deswegen in meinen Augen 3 Transfers sind da eigentlich Pflicht und im besten Fall können diese 3 Transfers auch alle einigermaßen Fußball spielen.
Wobei zu 3 Transfers wird es auch nur kommen, wenn Noah Losli eben nicht bleibt. Ich bin gar nicht gegen Noah Losli. Die Frage ist halt eben, in welcher Rolle. Also dann vielleicht doch tendenziell eher als Backup. Ich persönlich sehe Losli sogar etwas stärker als Strumpf. Vereinsintern sieht es nicht jeder so. Aber klar, es ist eine Schlüsselposition. Es braucht mehr Tempo, damit man auch höher stehen kann in der kommenden Saison. Es braucht einen anderen Spielaufbau. Ein Name, der oft fällt, ist Maxim Leitsch. Der Vertrag läuft jetzt aus. Er ist vor 4 Jahren von Bochum nach Mainz gewechselt. Nach meinem Kenntnisstand gibt es da jetzt aber zumindest aktuell keine tiefergehenden Überlegungen, ihn zurückzuholen. Das kann sich vielleicht auch noch mal ändern. weil das ja natürlich vom Profil her jemand ist, der vor allem Tempo mitbringen würde, der auch das Umfeld hier kennt. Da war die Frage, wie stabil ist er? Hatte wenig Spielpraxis in den 4 Jahren in Mainz, fiel immer wieder aus. Deshalb ist es sicherlich jetzt gerade nicht Prior 1 beim VfL, aber generell eine ganz, ganz wichtige Position, die man besetzen muss. Vielleicht auch für den Innenverteidiger, für diesen 1A-Innenverteidiger vielleicht auch mal eine kleine Ablöse in die Hand nehmen muss, weil das ist ja auch ein generelles Thema. Der VfL kann keine oder will auch keine so großen Ablösesummen zahlen, aber wir befinden uns jetzt natürlich in einer ganz wichtigen Phase. Eigentlich kann man jetzt oder hat man jetzt besonders den Zugriff auf ablösefreie Spiele. Einige sind schon bei anderen Vereinen untergekommen. Insofern bin ich gespannt, wie schnell man da auch Nägel mit Köpfen macht. Sonst sind dann eben auch einige interessante Spieler mit einem auslaufenden Vertrag vom Markt. Aber es gibt ja immerhin schon 2 Neuzugänge. Da sind wir so ein bisschen in der Mittelfeldzentrale, Claudio. 6er, 8er, 10er. Das sind so die 3 Positionen, die Uwe Rösler besetzen möchte in der neuen Saison. Kurzes Update. Eigentlich sind da fast alle Spieler ja gegangen im Sommer. Auf der 6 hat man jetzt Enes Çokay verpflichtet. Da haben wir ja auch neulich schon mal kurz drüber gesprochen. Er ist einer von 2 Sechsern, also da soll noch jemand dazukommen. Dann auf der 8er-Position hat man so ein bisschen das Dilemma, dass Pannewig länger ausfällt. Also Uwe Rösler hat mir gesagt, er rechnet eigentlich erst in der ersten Länderspielpause, die in der neuen Saison so Ende September, Anfang April sein wird. Anfang Oktober, Entschuldigung, nicht April. Da rechnet er wieder überhaupt mit einem 100% fitten Pannewig, weil er eben auch ein paar Wochen braucht, bis er wieder auf dem alten Niveau ist. Also er wird auch schon deutlich vorher mittrainieren, wird auch schon erst Einsätze haben, aber bei dem Stand, bei dem er jetzt quasi den Platz verlassen hat, wird er aus Sicht von Uwe Rösler erst zu dem Zeitpunkt sein. Und dann ist die Frage, braucht man da nur in Anführungsstrichen einen Neuen? Ich sage, es könnte reichen, weil man auch Talente hat. Meier, Göttlicher, Isbo auf der Position, aber einen auf der 8 braucht es und auf der 10 hat man eben jetzt Berkan Taz und da muss man überlegen, ob man noch jemanden braucht. Ich persönlich sage eher nein, weil Miyoshi und Kwarteng da auch spielen können. Claudio, jetzt habe ich sehr viel geredet. Fangen wir mal mit der 6 an. Was für Bedarf siehst du da?
Ich sage immer Çokay, aber du hast gerade gesagt Çokay. Ich versuch's mal richtig auszusprechen. Also, ich glaube, mit Blick auch auf Berkan Taz ist es sehr, sehr wichtig, dass man einen klaren Sechser geholt hat mit klaren defensiven Aufgaben. Wenn man sich das Spielerprofil von Berkan Taz anguckt, ist es eben ein sehr, sehr, sehr starker Offensivspieler mit Defiziten in der Defensive, um die Absicherung zu gewährleisten. Es ist da gut, dass man eben eine Absicherung geholt hat und ich finde es genauso gut, dass man einen zweiten holt, um nicht eben sofort die ganze Statik des Spiels umzuwerfen, sobald denn einen Sechser mal ausfällt. Das, was du zu Mats Pannewig gesagt hast, schwierig. Da gar keinen zu holen, ich glaube, wird nicht funktionieren, weil man bei den Talenten aus der U19 eben nicht so richtig weiß, wo sind sie denn eigentlich einzuordnen. Nehmen wir einen Göttlicher als Beispiel. Ich hatte mir das Pokalfinale mal angeschaut. Ich weiß nicht, ob es repräsentativ war. Er war ja auch lange verletzt und wird sicherlich auch ein bisschen Zeit brauchen, um wieder reinzukommen. Aber ich finde, da hat man schon gesehen, dass er noch ein bisschen brauchen wird, um wieder in den normalen Rhythmus reinzukommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt zum Beispiel der Spieler ist, auf den man in der Vorbereitung direkt bauen könnte. Und natürlich kann es immer sein, dass ein Spieler in der Vorbereitung sich empfiehlt, wie kein Talent, und man einen zweiten Achter zu holen, ist vielleicht dann auch nicht die Prio-1-Position, die man schon Anfang Juli besetzt haben muss. Und jeder der jungen Spieler kann sich ja auch erstmal präsentieren. Aber wenn man Ende Juli, Anfang August merken sollte, dass die Spieler eben nicht den Sprung machen, und jetzt springe ich mal zurück zu Kai Tanenz, wo man in den ersten Testspielen in der Vorbereitung damals ja schon gesehen hat, dass der Junge auf einmal sehr, sehr weit ist und auf einmal sehr, sehr gut reingepasst hat in die Mannschaft, dann kann man da immer noch reagieren. Und jetzt gucke ich mal zurück in diese Saison. Da hatten wir mit Onyeka auch einen Spieler, der zwischen 8 und 10 hin und her gependelt ist. Vielleicht ist ja so ein Profil, auch wenn du sagst, dass wir neben Berkantaz, weil Miyoshi und Quateng da auch spielen können, keinen klaren Zehner mehr brauchen, aber vielleicht ist so ein Hybridspieler, der genau in dieser Zwischenposition zwischen 8 und 10 sich bewegt, beides gut spielen kann, die Lösung, die man auch in der Kaderbreite eben braucht, weil davon auszugehen, dass Mats Panevich nie ausgewechselt werden muss, dass Berkantaz durchspielt und man dann immer einen Miyoshi hat oder einen Quateng, die vielleicht auch auf den Flügel spielen. Vielleicht ist es ein bisschen zu dünn, ich weiß es nicht. Aber da wäre vielleicht die Lösung, einen Hybridspieler zu holen, der dann im Zweifel einem auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel ein klassisches 4-3-3 zu spielen, wenn man mal umstellen muss im Spiel, um eine Formation zu spiegeln des Gegners oder ähnlich. Deswegen wäre da, glaube ich, dann mein Wunsch, keinen klaren Achter zu holen neben Mats Panevich, versuchen, die Jugend zu integrieren, sondern eben einen Hybridspieler, der die 8 und die 10 abdecken kann, um den Kader nicht unnötig aufzublähen.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Position, wie du es gerade schon gesagt hast, die man jetzt nicht sofort optimal besetzt. Es war auch Vorbereitung hat. Trotzdem aus meiner Sicht ein Achter braucht es, weil Panevik eben die ersten Spiele verpassen wird. Da reden wir über das Pokalspiel, dann reden wir über, wenn man jetzt die Röster-Prognose nimmt, die ich gerade genannt hatte, dann reden wir über die ersten 6 Saisonspiele, die sehr, sehr wichtig sind. Das haben wir in der abgelaufenen Spielzeit gesehen. Insofern braucht es da jemanden. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird, auch wo sich der VfL Bochum umschauen wird, weil man sieht es jetzt bei Elversberg und Paderborn. Einige Spieler, die jetzt beim SC Paderborn zu Wochenbeginn eingewechselt wurden in der Relegation, die kannte man ja vorher auch nicht. Also es müssen ja auch nicht immer die großen Namen sein. Also ich schaue mir Kurda an, Laurin Kurda, der hat bis vor nicht allzu langer Zeit noch in Balingen gespielt. Das waren alles Spieler oder sind Spieler, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Oder aus der Zweitvertretung wie Mika Bauer, der auch eher in der dritten Liga unterwegs war und einige mehr. Also das sind Spieler, die sich oft in unteren Ligen bewegt haben, die aber eben großes Potenzial mitbringen. Also ich glaube, dass es auch für den VfL Bochum interessant sein könnte, sich nochmal weiter in der dritten Liga umzuschauen. Berkantaz ist da nur ein Beispiel. Aber dann gibt es auch einige Spieler, die eben aus unterschiedlichsten Gründen den Sprung noch nicht geschafft haben, aber die eigentlich das Potenzial haben. Also ich musste auch nach dem Hinspiel zwischen Essen und Fürth an Torben Müsel denken, der diesen wahnsinnig tollen Freistoß geschossen hat und an sich auch ein richtig guter Kicker ist. Es wäre so ein Hybridspieler. Achter könnte auch Zehner spielen. Vertrag läuft aus, einige Zweitligisten sind interessiert. Ja, gestern im Spiel Fürth gegen Essen im Rückspiel hat er die entscheidende Chance vergeben, aber das passiert jedem mal. Also ein Spieler, der zum VfL Bochum kommt, der hat irgendwo auch Schwächen. Aber da bewegen sich in dieser Liga richtig gute Spieler. Und wenn man auch sieht, wie die dritte Liga besetzt ist, dann sage ich oft, das ist ja von den Namen her eigentlich die zweite Liga, wie wir sie vor 20 Jahren ungefähr hatten. Also wenn man jetzt auf die neue Saison schaut mit Düsseldorf, Duisburg, mit Aachen, mit Rostock, 60, Saarbrücken und so weiter und so weiter. Also bin gespannt, ob der VfL da auch hier und da den Mut einfach hat, Spieler zu verpflichten, die bislang noch nicht in den höheren Ligen aktiv waren. Klar, die brauchen auch irgendwie Anpassungszeit, aber man sieht ja eben auch in Paderborn und Elversberg, das kann auch gut funktionieren und das braucht auch manchmal gar nicht so lange.
Ich glaube, Elversberg und Paderborn sind die exzellenten Beispiele, was möglich ist, wenn man wirklich gute Arbeit macht. Ja, ich bin gespannt, wie Markus Brunschneider diese Transferperiode generell gestalten wird, welchen Ansatz erfahren wird, welche Spieler bei uns aufschlagen. Ich glaube, da sind wir durch die letzten Jahre teilweise leid geprüft. Und ich glaube, die Transferperiode muss man ihm jetzt auch einfach mal zugestehen, die gut vorbereitet werden konnte, mit genug Vorlauf. Es war klar, dass wir nicht in die erste Liga hochgehen, sprich man konnte in Anführungsstrichen relativ eingleisig fahren. Es war durch den guten Lauf Ende letzten Jahres eigentlich klar, dass man vermutlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird, auch wenn es zwischendurch nochmal ein bisschen Puls gab. Und da bin ich mal ganz gespannt, welche Spieler hier zu uns gelockt werden und ob man vielleicht doch in irgendeiner Form ein bisschen mehr diesen Ansatz Paderborn, Elversberg fährt und eben nicht die Namen holt, sondern Spieler, die vom Profil her dann doch gut zu uns passen. Ja. Wie siehst du denn?
Ich hake da mal ein. Also Taz ist ja jetzt schon ein Beispiel. Chocker ist jetzt auch nicht der ganz große Name. Da bin ich ein bisschen skeptisch bei Chocker, weil er eben den deutschen Fußball noch gar nicht kennt. habe es auch neulich mal mit ein, zwei Sätzen recht griffig formuliert, glaube ich. Das ist so, das ist ein Spieler, der braucht sicherlich Anpassungszeit, und deshalb die Frage, schafft er das nach ein paar Wochen oder eben nicht, weil in Griechenland, wo er bis nach war, oder in Kroatien ist das Tempo ein anderes, ist die Spielintensität anders, dann ist es eine Schlüsselposition. Ich finde, auf manchen Positionen, beispielsweise auf der Außenbahn, ist es auch für einen Spieler leichter reinzukommen als eben auf dieser Sechserposition, die mit der Innenverteidigung für mich die Schlüsselposition in diesem Transfersommer ist. Da braucht man eine Konstante, und hatte der VfL Bochum ja auch in erfolgreichen Zeiten mit Lusilla, mit Tesche, klaren, guten Sechser. Deshalb hoffe ich, dass da noch jemand kommt, der vielleicht auch sofort dieses Spielniveau hat und vielleicht auch die zweite Liga schon kennt. Das kann gerade am Anfang sehr, sehr helfen, auf dieser Schlüsselposition jemanden zu haben, der da einfach dann schon deutlich erfahrener ist. Aber generell zu dem, was du gerade gesagt hast, Markus Brunschneider, ja, das ist natürlich derjenige, der die Vorauswahl trifft, der auch die Spielergespräche führt. Aber es ist ja letzten Endes auch ein Team, und ich führe ja auch einige Gespräche auch mal mit Spielerberatern und so, die sagen, Mensch, Markus Brunschneider ist sehr gut organisiert, auch gut vernetzt, führt gute Gespräche. Aber, das ist jetzt bislang so ein bisschen der Eindruck, den mir der eine oder andere gesagt hat, es braucht auch ein bisschen beim VfL durch diese neue Struktur. Man muss dann vielleicht nochmal eine Schleife mehr drehen, weil so viele Menschen beteiligt sind. Manchmal wissen auch zum Beispiel Berater nicht, ja, wer ist denn jetzt mein Ansprechpartner, wer macht jetzt genau was? Da bin ich gespannt, ob der VfL Bochum dieses Tempo an den Tag legen kann, das es eben auch braucht, um gute Spieler schnell unter Vertrag zu nehmen. Weil wenn man sich Paderborn und Elversberg anschaut, dann sind die auch sehr, sehr schnell auf dem Transfermarkt unterwegs. Die machen relativ schnell Nägel mit Köpfen, und das braucht es aus meiner Sicht beim VfL Bochum auch.
Ich glaube, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, wo eben nicht eine Struktur ist, dass man eine Person hat, die alles alleine entscheidet und überall ihren Stempel drunter setzen kann, gibt es oft Abstimmungsrunden, Blick in die Konzernwelt rein. Ja, da wird es ja immer schlimmer, dass man gefühlt 5 Abstimmungsrunden drehen muss, bis man eine Entscheidung hat. Fairerweise muss man dazu sagen, das Setup, was der VfL Bochum hat, ist neu in der Branche. Das gibt es so in der Form nicht so oft. Da wird man sicherlich eine Zeit lang brauchen, um sich zurückzuruckeln. Aber was du gerade eben gesagt hast, ist ja auch ein Feedback, was man intern sich dann einfach mal auch vielleicht auch annehmen muss und so gucken, wie man Entscheidungsprozesse trotz der Größe des Entscheidungsgremiums beschleunigen kann. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Trotzdem glaube ich, rein von außen betrachtet, dass die Aufteilung nach Kompetenzen, wie wir sie aktuell haben, sicherlich ein sehr, sehr gutes Modell ist, damit jeder seine Stärken einbringen kann und nicht in einem Bereich halb gar gearbeitet werden muss. Weil von jemandem, der eine wahnsinnig sportlich große Kompetenz hat, zu erwarten, dass er auf der rechtlichen Seite auch bei jedem Thema sattelfest ist. Also solche Personen gibt es bestimmt, aber die arbeiten dann nicht beim VfL Bochum, sondern sind bei den Top-Vereinen unterwegs. Und deswegen finde ich gerade diese Lösung, auf die Verantwortlichkeiten auf mehrere Schultern zu verteilen, eigentlich eine ganz charmante.
Ja, zweifellos. Claudio, wenn wir noch ein bisschen über Positionen sprechen, dann sind wir ja jetzt in der Offensive angelangt. Also es geht um die Zehnerposition, aber eben auch um die offensive Außenbahn, wenn man sich ein 4-2-3-1 vorstellt. Aktuell im Kader gibt es ja auch ein paar Spieler, die können beides. Miyoshi zum Beispiel, der wird oft auf der Außenbahn eingesetzt, ist jetzt aber kein klassischer Flügelspieler, kann in meinen Augen, und so wurde er damals sogar auch vom VfL verpflichtet, als Zehner, könnte auch im Zentrum spielen. Uwe Rösler neulich gefragt, er sagt, ja, das kann er sich auch vorstellen. Fateng sieht er eher auf der Außenbahn, könnte theoretisch auch im Zentrum spielen. Wo siehst du da Bedarf? Was für Spielerprofile würdest du dir wünschen? Es gibt ja auch ein paar Gerüchte gerade, beispielsweise Mitsuta von Essen. Wie siehst du den? Wie siehst du Lars Kehl von Osnabrück? Noah Weishaupt ist auch ein aktuelles Gerücht. Er war jetzt zuletzt bei Hannover 96. Was würdest du dir da für diese drei Positionen konkret wünschen?
Ich glaube, Erst im ersten Schritt muss man dann überlegen, wer bleibt. Bei Kwarteng gab es ja immer mal wieder leichte Gerüchte jetzt auch gegen Ende der Saison aus verschiedenen Richtungen, dass er sich durchaus auch einen Tapetenwechsel vorstellen könnte, weil seine Zeit in Bochum einfach bisher nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Natürlich auch dadurch bedingt, dass er sehr, sehr viele körperliche Probleme hatte. Trotzdem finde ich, hat er gerade am Ende der Saison den einen oder anderen Ansatz auch gezeigt, warum man ihn wahrscheinlich verpflichtet hat. Und gerade dann in der Situation zu gehen, würde ich persönlich schade finden, auch wenn natürlich bei ihm, sowohl bei ihm als auch bei Gerrit Holtmann körperlich immer wieder ein Fragezeichen da ist, aber würden die beiden Spieler körperlich diese Probleme nicht haben, dann behaupte ich mal, würden sie wahrscheinlich auch nicht in Bochum spielen. Gerade Gerrit Holtmann, der ja immer wieder sein wahnsinniges Tempo zeigt, trotz des mittlerweile fortgeschrittenen Alters, wenn er auf dem Platz steht, ist er ein Leistungsträger. Und was du zu Miyoshi gesagt hast, kann ich so unterschreiben. Er erinnert mich immer so ein bisschen an Terracino, der auch eher so ein Halbraumstürmer war und nicht der klassische Flügelflitzer, wie es zum Beispiel in Gerrit Holtmann ist. Und deswegen wäre mein Wunsch, sofern Gerrit Holtmann, Kwarteng und Miyoshi alle drei bleiben, als dritten Spieler eben einen Spieler zu holen, der schon eher dieses Profil klassischer Flügelspieler hat und nicht unbedingt Halbraumstürmer, weil ich glaube, die Positionen sind mit Kwarteng und Miyoshi relativ gut abgedeckt. Tatsächlich finde ich das Profil von Noah Weiß daher ganz interessant. Der ist eher der klassische Flügelspieler. Seine Leihe jetzt nach Hannover war nicht ganz so glücklich. Ich fand ihn gerade in seiner Zeit, bevor er nach Pauli gegangen ist, eigentlich sehr, sehr stark. Und ich glaube auch, dass wenn er in einem vernünftigen Umfeld unterwegs ist, wo er sich wohlfühlt, wo er seine Leistung wieder entwickeln kann, für fast jeden Zweitligist eigentlich eine Verstärkung wäre. Deswegen wäre Noah Weißhaupt für mich ein Profil, das ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. An Kehl glaube ich ehrlicherweise eher nicht, weil ich glaube, dass er eher vom Profil her, nicht nur weil er auch aus der dritten Liga kommt, sehr ähnlich wie Berkantazis und einen ganz klaren Zehner, den brauchen wir da nicht.
Ja, also ich glaube, es wird ganz entscheidend sein, dass es eben auch aus dieser Dreierreihe mehr Torgefahr gibt. Berkantazis ist eben jemand, der im Haus der zweiten Reihe die Schussqualität hat und auch mal draufzieht. Aber auch von der Außenbahn braucht es eben Torgefahr. Holtmann, Miyoshi haben ihre Tore gemacht, haben aber auch einige gute Chancen vergeben. Noah Weißhaupt fand ich beim FC St. Pauli sehr überzeugend, auch sogar noch in der Bundesliga. Das hatte da eine sehr gute Halbserie. Er hat jetzt eine Saison lang nicht performt, aber generell wäre das aus meiner Sicht ein Spieler, der sollte das irgendwie umsetzbar sein, sehr interessant für den VfL sein könnte. Man hat auf der Position natürlich auch Spieler verloren, Alpha Ruprecht, Onyeka beispielsweise. Deshalb, ja, es braucht so ein bisschen die Mischung. Es braucht aus meiner Sicht mindestens nochmal einen klaren Flügelspieler, um vielleicht sogar auch auf beiden Seiten mit viel Tempo zu spielen. Holtmann links und dann noch jemand auf rechts. Also aus meiner Sicht mindestens einen schnellen Flügelspieler braucht es da. Und dann gibt es eben auch immer Spieler, die unterschiedliche Positionen bekleiden können. Also bin ich sehr gespannt, für wen sich der VfL Bochum da entscheiden wird. Und vielleicht lässt man auch da nochmal eine Position offen, schaut, was ergibt sich vielleicht im August. Aber ich persönlich bin kein großer Freund davon, zu lange zu warten. Also ja, ein, zwei Positionen offen lassen. Aber wie schon gesagt, Elversberg, Paderborn setzen lieber auf den frühen Transfer. Und dann kann sich der Spieler eben auch schon in der Vorbereitung entwickeln. Und die ganzen Spätstarter beim VfL in den vergangenen Jahren, das hat meistens nicht so gut funktioniert, weil die Vorbereitung verpasst haben, sie dann erstmal richtig drin waren, dann ist schon ein Drittel der Saison vorbei. Also lieber ein Spieler mit mehr Potenzial früher verpflichten, als dann auf irgendwen zu hoffen, der dann vielleicht im August noch auf den Markt kommt. Claudio, du hast schon über fast alles gesprochen. Sturmzentrum. Wichtige Position. Philipp Hofmann ist ähnlich wie Maxi Wittek jetzt wieder richtig in Form. Er hat eine super Rückrunde gespielt. Jetzt bleibt nur die Frage, wer soll ihn unterstützen? Was siehst du da für einen Bedarf? Weil Ibrahim Sissoko ist kein Kandidat, Matthijs Clarissia ist kein Kandidat. Die stehen zwar noch unter Vertrag, aber spielen keine Rolle. Das sehen wir, glaube ich, ähnlich wie Uwe Rösler und die Kaderplaner. Was braucht es hinter ihm noch für Optionen?
Ich glaube, es wird generell spannend zu sehen sein, wie man mit den Personalien Clarissia und Sissoko umgeht. Einfach auch besonders bei Letzterem, der ein relativ hohes Gehalt hat fürs Bochumer Niveau und ziemlich viel Gehaltsbudget eben blockiert. Ob man da eine Lösung findet, Was braucht es? Ich glaube ja, wie du schon gesagt hast, Hofmann hat eine sehr gute Rückrunde gespielt. Trotzdem braucht es sicherlich einen Spieler von ähnlichem Profil. Damit meine ich jetzt nicht gleiche Güteklasse, aber ähnlich eben eine größere Statur, körperlich recht stark, den man im Kader hat, wie es jetzt zum Beispiel Sissoko sein sollte eigentlich, damit man im Fall der Fälle, wenn Hofmann mal eben raus muss, nicht die komplette Statik umwerfen kann. Marschall zum Beispiel hat die ersten Spiele recht ordentlich gespielt, danach in der Rückrunde aber auch wenig überzeugende Leistung gebracht. Und man muss ehrlicherweise bei ihm auch sagen, wir haben nicht die ideale Position für ihn. Wenn man ihn ganz vorne einsetzt, ist die Statik direkt eine andere. Wenn man ihn auf der 10 einsetzt, ist er eigentlich nicht kreativ genug. Wenn er auf links oder rechts spielt, ist er eigentlich nicht schnell genug. Wenn wir nicht mit einem Zweiersturm spielen, ist Marschall der falsche Spieler, auch wenn er direkt Publikumsliebling war durch sein intensives Anlaufverhalten. Deswegen glaube ich, sollte Priorität sein, einen Spieler zu holen, der im Zweifel Hofmann ersetzen kann. Und dann gegebenenfalls im Top, jetzt sind wir wieder bei diesem tollen Wort, einen Mobile Striker zu holen, falls man dann die Grundausrichtung doch nochmal irgendwie ändern möchte. Aber Priorität hätte für mich ganz klar ein Profil. Und Uwe Rösler betont das ja auch immer wieder, dass er mit einer körperlich starken Neun spielen will, einen zu holen, der eben in dieses Anforderungsprofil reinpasst.
Ja, bei Marshall muss man auch sagen, das Thema hat sich sehr wahrscheinlich erledigt, dadurch, dass das West Ham zweitklassig spielen wird in der neuen Saison. Die werden wahrscheinlich selber Bedarf für ihn haben. Insofern, glaube ich, hat sich das erledigt, obwohl ja gerade Kaderplaner Markus Brunschneider ein sehr großer Fan von Marshall ist und das auch vom Spielertypus her jemand ist, der zum VfL passt. Eigentlich braucht es so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau im Sturm. Also jemand, der eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, aber auch mehr Tempo als Philipp Hofmann. Daniel Hanslik ist ein Kandidat beim VfL Bochum. Das Gerücht gibt es ja auch schon ein paar Wochen. Der hat jetzt in Lautern nicht die ganz große Rolle gespielt, aber ich glaube, das könnte genauso ein Puzzleteil sein, das beim VfL Bochum reinpassen würde. Der hat eine gewisse Körperlichkeit, ist aber auch nicht ganz langsam, könnte sogar mal zweite Spitze im Bedarfsfall spielen, Rackert kämpft, kann aber, hat auch eine gute Torquote pro Minute, ist jetzt nicht mehr der allerjüngste, ist 29, aber trotzdem, die Verantwortlichen können ihn auch gut einschätzen. Anni Lute zum Beispiel hat mit ihm zusammengespielt, Markus Brunschneider kennt ihn noch aus Kiel. Insofern, da gibt es Beziehungen hin, könnte aus meiner Sicht ein guter Kandidat sein, den man dann eben auch als Joker immer mal wieder reinbringen kann, als frische Kraft, aber eben auch mal als Zweitliga erfahrenen Stürmer von Beginn an spielen kann. Und dann würde, das wäre aus meiner Sicht noch sehr angenehm, wenn man eben noch einen jungen Spieler hätte, den man auch hier und da mal einwechseln kann. Also ich persönlich fand zum Beispiel in der zweiten Mannschaft Jonathan Akikbobi ganz spannend, der auch viel Tempo hatte, aber auch nicht so klein gewachsen ist. Also das so ein Profil, jemand, der Potenzial hat, der vielleicht auch so ein bisschen pendelt zwischen erster und zweiter Mannschaft, das fände ich aus meiner Sicht noch ganz interessant. Glaube ich, immer
genau, so. Akikbobi ist halt vom Profil her eigentlich auch genau der Spielertyp, den ich meinte, der nicht dieser klare Stoßstürmer ist, der nicht diese klare Körperlichkeit hat und ein bisschen anders Fußball spielt, als es zum Beispiel Hofmann tut. Und daher würde ich es auch ganz interessant finden, wenn du, wie du eben schon gesagt hast, wenn man einen Spieler hat, der gleichzeitig im Saft steht, weil er Spielpraxis bei der zweiten sammelt, aber bei Bedarf eben auch sofort nach oben gezogen werden kann und sich nicht erstmal ewig lang an Spielfluss wieder gewöhnen muss. Und da sind wir wieder auch bei dem Thema, wie wichtig es wäre, dass man von oben nach unten ein System implementiert. Da schließt sich der Kreis, dass Spieler eben bei Bedarf hin und her geschoben werden können und sich nicht jedes Mal auf eine komplett andere Philosophie einstellen müssen. Wobei, einen Satz dann noch hinzuzufügen, wir sind auch mit einer Dreierkette in die Saison gestartet und daher war der Ansatz, die U19 wahrscheinlich gar nicht so blöd, da auch mit Dreierkette zu spielen. Das wurde ja bei uns auch erst im Laufe der Saison geändert.
Ja, definitiv. Im Laufe einer Saison tut sich immer viel. Claudio, wir werden auch in der neuen Saison viel zu diskutieren haben. Das war jetzt so unser erster Überblick zur Kaderplanung. Wie gesagt, wir wollen vor dem Trainingsstart dann nochmal über die ersten Transfers reden. Vielleicht ist der Kader dann auch schon weitestgehend zusammen. Schauen wir mal. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Und ja, dann wünschen wir euch jetzt erstmal sonnige, entspannte, fußballfreie Wochen. Und wir erholen uns ein bisschen und dann sehen und hören wir uns wieder kurz vorm Trainingsstart.
Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, euren Support und die ganzen Kommentare, die ihr immer unter unsere Videos schreibt. Wir freuen uns auf die neue Saison mit euch und erholt euch gut.